Ich bin gefragt worden, ob ich Blätter habe zu den Folien. Ich habe schon etwas, das ist ein bisschen älter, das sind nicht genau die Folien, die ich jetzt hatte, aber es sind einige oder eigentlich die wichtigsten Punkte da drauf. Ich habe das Blatt hinten aufgelegt, es ist vorne und hinten bedruckt. Ihr könnt es gerne mitnehmen. Ich glaube, ich habe mal 50 Stück gemacht. Wenn es nicht reicht, müssen wir nachkopieren. Ist kein Problem. Also könnt ihr euch nach der Stunde dann gerne mitnehmen. Das bezieht sich auf das Thema die Medien und das Bild und also die Vormittagsthemen. Ich möchte jetzt mit uns Psalm 101 lesen. Psalm 101. Die ersten Verse. Von Gnade und Recht will ich singen, dir, Herr, will ich singen und spielen. Ich will Acht haben auf untadeligen Weg. Wann kommst du auf mich zu? Ich will wandeln in Lauterkeit meines Herzens, im Inneren meines Hauses. Also hier Vers 2, dieser wichtige Vorsatz, den David sich vorgenommen hat. Er ist ein Mensch, der mit Gott leben will. Und er sagt, ich will Acht haben auf untadeligem Weg. Also er will nicht die Latte tiefer legen, also nicht das Niveau senken. Er will genau diesen Weg gehen, den Gott vorgezeichnet hat. Untadeliger Weg, das heißt, er will nicht sündigen, in keiner Weise, nirgends. Ich will wandeln in Lauterkeit meines Herzens, in der Mitte von Vers 2. Ich will wandeln in Lauterkeit meines Herzens. Bei euch steht vielleicht Schlichtheit oder Vollkommenheit oder Unsträflichkeit. Ja, das ist das gleiche, das ist genau das gleiche Wort. Ich will wandeln in Lauterkeit meines Herzens, im Inneren meines Hauses. Vers 3, ich will mir nicht vor Augen stellen, nichtige Dinge. Oder ich weiß nicht, wie das bei euch übersetzt ist, nichtswürdige, schändliche Dinge, heillose Dinge. Ja, ich will mir nicht vor Augen stellen, heillose Dinge. Wir haben viel über die Augen schon gehört. Und über Monitoren, Bildschirme. Und heute geht es noch einmal um dieses Thema. Vor allem jetzt, heute ist das Überthema, ist der Christ und die digitalen Medien. Gut, das war gestern auch schon etwas. Und das Internet, Christ und die digitalen Medien. Ein Vers noch, ein Vers. Psalm 119, Vers 37. Oder ich lese schon von Vers 36 weg. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Wende meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Nach Leerem, nach Eitlem zu schauen. Wende meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Auch dieser Vers ebenfalls über das Auge. Also ich will mir nicht was Heilloses, was Unnützes, was Schändliches, was Schlechtes vor die Augen stellen. Und Herr, wende meine Augen ab, nach irgend Dingen zu schauen, die eitel und nichtig sind. Das betrifft uns hier ganz, dieser Vers betrifft uns ganz stark, wenn wir über das Thema Internet nachdenken. Wir alle sind ja sehr begeistert vom Internet. Das ist alles ganz einfach, ein paar Mausklicks oder solche paar Touches und du bist gleich überall. Alle Medien sind hier vereinigt, also alle Reize von Zeitung und Fernsehen und Radio und Telefon und alles kannst du verbinden. Die Möglichkeiten sind fast unendlich und man kann sogar anonym bleiben, wenn man mit irgendjemand in Kontakt treten möchte. Alle sozialen Klassen sind aufgehoben. die Freiheit und Unabhängigkeit ist grenzenlos. Man wird belohnt durch Erfolgserlebnisse. Die Geschwindigkeit ist gewaltig. Man bekommt alles, fast alles, was man haben will und sofort. Man kann auch alles bestellen und man bekommt sofort. Wenn es digital ist, kriegt man es in der nächsten Sekunde sogar geliefert. Ja. Das Gefühl von Mobilität und Flexibilität erfüllt einem. Man ist einfach, man ist jemand. Ja. Man kann überall ins Netz einsteigen und man bekommt eine große Selbstbestätigung. Also Internet, das ist wirklich gewaltig und wird in der ganzen Welt genutzt. Aber es gibt ja auch Gefahren. Wir wollen heute ein bisschen nachdenken darüber. Die Technologie des Internets wurde ja entwickelt, dass der Mensch Dinge, und der Computer überhaupt wurde entwickelt, dass der Mensch Dinge, die er getan hat, jetzt schneller tun kann. Es ist alles schneller. Und es wurde entwickelt ursprünglich für das Militär, dass man kommunizieren kann und dass man gewisse Daten vermitteln kann, geheime Daten. Das Ziel war Unabhängigkeit. Also der Mensch soll unabhängig werden von anderen Menschen, indem er einfach das Internet hat. Das Problem ist, dass wir Menschen allerdings nicht zur Unabhängigkeit geschaffen sind. Wir brauchen einander, sagt Gott. Wir sind alle in einem gewissen Sinn voneinander abhängig und auch vor allem sind wir von Gott abhängig. Deshalb hat Gott übrigens die Grenzen geschaffen. In der Apostelgeschichte in Kapitel 17, Vers 26 steht, dass Gott aus einem Blut jedes Volk der Menschen machte dass er sie über die ganze Fläche der Erde hin ausgebreitet hat, dass sie da wohnen. Und da heißt es, Apostelgeschichte 17, Vers 26, in der Mitte, dabei hatte er Zeiten und Grenzen ihres Wohnens angeordnet, die zuvor festgesetzt worden waren. Also als Gott die Menschen auf der Erde verteilt hat, hat er ihnen Grenzen gesetzt. Das heißt, Gott wollte, dass es gewisse Grenzen gibt. Eine Grenze ist die Sprachgrenze. Ja, denn Gott wusste, wenn sich die Menschen im Zeichen der Gottfeindlichkeit zusammentun, ist ihnen fast alles möglich. Das steht in 1. Mose 11. Ja. Und Gott hat sich das angeschaut, was die da unten tun in Babel und den Turm, den sie da bauen. Und die haben hinaufgebaut bis in den Himmel. Und Gott schaut runter. Was machen die da unten? Und dann kommt er hinunter und dann hat er das gesehen. Und da sagt er dieses Wort. Den Menschen ist fast nichts, also wenn der Mensch sich zusammentut, dann ist ihm fast nichts unmöglich. Dann ist er gefährlich. Und dann hat er den Menschen Grenzen gesetzt, Grenzen des Wohnens. Er hat es ja so verteilt. Es gibt dann Landesgrenzen, Sprachgrenzen, lauter Grenzen gibt es. Und dann heißt es, aber die Frage ist, warum hat er das gemacht? Und das steht in Vers 17. Apostelgeschichte 17, Vers 27. Warum hat er das gemacht? Damit sie unabhängig sind. Nein, damit sie den Herrn suchen. Also Gott weiß, dass wir Menschen Grenzen brauchen, denn die Grenzen helfen uns dazu, dass wir dann Gott suchen. Das ist also gut, wenn wir Grenzen haben. Wir leben heute in der Zeit der Grenzenlosigkeit. Die Grenzen werden möglichst abgebaut. Nicht nur die Städte werden fusioniert, sondern die Länder werden fusioniert und alles Mögliche wird größer und größer und größer und wir haben eine Weltsprache. Wir singen Englisch und wir sprechen Englisch und Computer ist ein englisches Wort. Computer heißt nämlich nichts anderes als Rechner, aber wir wissen das gar nicht mehr, wir haben das schon vergessen, dass Computer Rechner heißt. Das ist ein englisches Wort, ja. Der rechnet. Und Wir haben uns, durch den Computer werden auch die Landesgrenzen überwunden, durch das Internet sind die Entfernungen überwunden, durch das Telefon und das Handy, das ist man fast allgegenwärtig. Ich kann fast mit jedem Menschen auf der Welt fast überall telefonieren, braucht nur ein Satellitenempfang sein. Ja? Also das heißt, Gott hat uns ganz gewisse Grenzen gesetzt und er hat schon gewusst, warum. Wir brauchen das, um uns an ihn zu wenden, damit wir ihn suchen, aufsuchen im Gebet. Ja, da müssen wir zu ihm kommen. Aber das, in der Welt ist es natürlich, die denken anders in der Welt. Ja. Und die Technologie, mit der wir es hier zu tun haben, ist also eine Technologie, die eigentlich geschaffen ist, uns völlig unabhängig zu machen. Und das muss ich jetzt als Christ, muss ich jetzt richtig damit umgehen. Ja. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir Computer haben und dass wir das alles verwenden können und das Internet. Aber wir müssen auch sehen, es gibt hier Gefahren, gerade für Christen. Ja. Wir sind ja geschaffen, Gott zu ehren, Gott zu dienen, uns an ihn zu erfreuen. Alles, was wir tun und verwenden, müssen wir unter das eine Ziel stellen, Gott zu ehren. Und es braucht viel Disziplin. Ja? Also wir dürfen technische Mittel, wie zum Beispiel Autos, ist ein technisches Mittel, ja? Das dürfen wir verwenden, oder Telefon, ja? Das dürfen wir alles verwenden, Strom, ja? Das sind alles Errungenschaften, die wollen wir verwenden, aber wir müssen sie dazu verwenden, um den Herrn zu ehren. Und so wollen wir auch die Computertechnologie, wir wollen sie verwenden, aber wir müssen damit den Herrn ehren. Und das braucht natürlich viel Disziplin. Wir dürfen also nicht zulassen, dass unsere Werkzeuge unser Denken prägen und uns knechten und uns vom eigentlichen Ziel ablenken, sondern wir müssen uns von Gott prägen lassen und die Werkzeuge verwenden, um Gottes Sache zu fördern. Und das kann man schon. Aber jetzt zuerst einmal einige Gefahren, damit wir sehen, wo wir aufpassen müssen. Ja? Erste Gefahr ist der Verlust von Zeit. Ich habe immer gedacht, als ich Computer mir zulegte, das war vor 25 Jahren, habe ich mir einen Computer zugelegt und da dachte ich mir immer, dann spare ich mir Zeit. Da habe ich mich sauber getäuscht. Ich habe zwar schon Zeit gespart bei gewissen Sachen, aber die Zeit, die ich dann wieder brauchte, um diesen Sklaven, den ich mir angestellt habe, wieder auf Trab zu bringen, die war furchtbar viel. Ja, also ich habe einen Sklaven gekauft, der für mich arbeitet, um mir Zeit zu sparen, aber ich muss den Sklaven betreuen. Und das kostet viel Zeit. Das wissen alle die schon Stunden vorm Computer verbracht haben, weil das Ding nicht so tun will, wie man eigentlich wollte. Ja. Und die Frauen wissen das noch besser, denn die denken sich, was hat denn der? Der ist nur noch vor dem, sitzt nur noch vor dem Ding. Und der sagt, ja, wart noch ein bisschen, ich bin gleich fertig oder ich kriege das noch nicht ganz hin. Ich weiß nicht, irgendwas funktioniert nicht. Und der sitzt 2 Stunden vor dem Ding und es funktioniert immer noch nicht so, wie er will. Also wir haben uns da schon sehr schwierige Sklaven eingekauft. Also Verlust von Zeit ist eine Gefahr, muss man also wissen. Ja, vielleicht zum Verlust von Zeit noch, Entschuldigung, zum Verlust von Zeit. Es ist ja auch nicht nur so, es gibt ja auch Computer, die funktionieren, gleich, ja, und gut, ja. Aber was dann das Problem ist, da sind so viele Dinge und Knöpfe und Farben und Punkte, wo man irgendwo ankommt und dann ist man gleich weiter in was anderem. Und das ist so spannend, weil, und wir Männer sind noch mehr gefährdet als die Frauen. Wir Männer sind stärker visuell ausgerichtet als die Frauen. Und wir haben da so einen Bildschirm vor uns. Und das ist nicht nur so, dass da einfach eine Seite ist und ein paar Buchstaben drauf. Nein, das ist rundherum ist auch noch was. Und überall gibt es Sachen, wo man da drücken und klicken könnte. Und das lenkt uns furchtbar ab. Die große Ablenkung nimmt uns die Zeit von der eigentlichen Arbeit. Und der Herr hat gesagt, wir sollten die Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Epheser 5, Vers 16. Und ich habe gestern von Multitasking gesprochen. Ich hatte gemeint, ich spare mir die Zeit beim Multitasking. In Wirklichkeit habe ich mir die Zeit nicht gespart, sondern habe sie ausgegeben. Es war viel, ich brauche viel mehr Zeit, wenn ich Sachen gleichzeitig tun will. Ich kann sie nämlich gar nicht gleichzeitig tun. Wo ich denken muss, muss ich hintereinander tun. Und wenn auch nur ganz kurze Phasen sind, aber man muss es letztlich doch hintereinander tun. Und man tut dann die Sache nicht gut genug. Manfred Spitzer sagt, gemäß einer amerikanischen Studie unterbricht der moderne Mensch seine Arbeit im Durchschnitt alle 11 Minuten. Durch Telefon, Smartphone, SMS, E-Mails und so weiter. Klingelzeichen blinken und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Sachen am Computer. Da blinkt es und da klingelt es und da erscheint plötzlich irgendetwas. Da ist eine E-Mail reingegangen und so weiter. Ganz egal, woran man gerade arbeitet, lässt man sich unterbrechen. Unser Leben im digitalen Zeitalter zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass wir beständig alles Mögliche gleichzeitig tun. Wir recherchieren am Computer, hören Musik, schreiben Kurznachrichten auf dem Mobiltelefon und lesen eigentlich gerade einen Artikel in der Zeitung. Der Fernseher läuft im Hintergrund und dann klingelt das Festnetztelefon. Ja. Der Zeitverlust geht natürlich auf Kosten von Zeit mit Gott. 3 Stunden im Netz sind so schnell vorbei, aber die Zeit mit Gott, 1 Stunde beten, da denkt man, boah, jetzt habe ich eine ganze Stunde gebetet. Ja. Das ist sehr, sehr lange. Bibelstudium und Nachdenken braucht Zeit. 11 Minuten, nicht mal 11 Minuten. Ja. Bibelstudium und Nachdenken braucht Zeit. Aber der PC wurde eben dazu geschaffen, dass wir Dinge, die wir früher langsamer taten, jetzt schneller tun. Ich kann aber nicht schneller nachdenken. Und ich denke daher weniger nach und verlerne das Nachdenken. Natürlich, heute schreibe ich 20 Briefe. Früher habe ich einen Brief geschrieben, dann habe ich ihn wieder zusammengeknüllt und nochmal neu geschrieben. Und dann habe ich ihn endlich zur Post gebracht und habe ihn verschickt und habe in meinem Kopf, meine Gedanken waren immer noch beim Brief. Und wie wird der jetzt daran denken und wie wird der jetzt darauf reagieren und so weiter. Heute schreibe ich 20 solche Briefe am Tag und habe gar keine Zeit, über diese Briefe danach zu denken. Und über die Reaktion des anderen und so weiter. Und wenn der andere dann geantwortet hat, noch am gleichen Tag, denke ich mir, wieso antwortet der nicht? Was ist los mit dem? Ja? Früher habe ich 2 Wochen gewartet, bis die Post kam und mir dann eine Antwort gebracht hat. Es ist alles schneller geworden und das ist nicht gut. Das Ergebnis ist, dass wir heute eine Krankheit haben, die es früher wenig gab. Das ist der sogenannte Burnout auf Deutsch gesagt. Entschuldigung, aber... Das ist wieder die schöne Technik, die uns da hilft. Ja, also, das ist wirklich ein Problem und ich denke, ihr versteht das. Verlust an Qualität. Wenn man alles so viel, wenn man viel mehr tut, verliert man auch die Qualität. Der Brief, ich habe 20 Briefe geschrieben, aber die 20 sind nicht so qualitativ wertvoll wie der eine, den ich früher geschrieben habe. Tiefgang und Unterscheidungsvermögen verlieren wir auch. Was heißt das? Quantität verschüttet Qualität. Nun, wir gehen zum Beispiel ins Internet und haben was gegoogelt und das Internet bringt uns dann viele, viele Antworten. Da heißt dann unten 2477 Antworten sind gekommen. Aber ich habe natürlich nicht Zeit, 2477 Seiten jetzt aufzuschlagen für diese eine. Dann ich schaue mir die erste Antwort an. Die erste Antwort ist aber nicht die beste. Manchmal ist es, wenn ich das wie ein Lexikon gebrauche oder wenn ich nach Josh McDowell seinem Zeugnis suche und wie heißt das Buch? Und ich schreibe Josh McDowell und Zeugnis und das sagt mir sofort, das Buch heißt Ein Skeptiker kapituliert vor Gott oder irgendwie so. Ein Skeptiker kapituliert. Jetzt habe ich die Antwort gleich. Keine Frage, richtig. Aber, oder wenn ich nach der Hauptstadt von Burma gegoogelt habe, ja, das habe ich sofort. Aber wenn ich jetzt es gibt andere Dinge, die ich google und dann weiß ich nicht, ist das jetzt die beste Antwort, die erste? Und jetzt weiß ich nicht, oder soll ich besser die 10. versuchen oder die 144. Das weiß ich nicht. Ja. Also ich bekomme so viele Antworten, dass ich nicht weiß, was ich jetzt damit anfangen soll. Die große Fülle macht alles relativ. Je größer der Wald, desto schwieriger ist es, die guten Bäume herauszufinden. Ein Bruder aus Rumänien kam in den Westen damals und er wollte sich eine Bohrmaschine kaufen. Da ging er in irgendein Geschäft. da bei uns in der Schweiz und da waren dann 25 Bohrmaschinen. Und der steht da und sagt, ich wollte eine Bohrmaschine. Und dann hat er sich da überlegt, was er jetzt machen soll. 25 Bohrmaschinen, verschiedene, verschiedensten Firmen und alles. Wisst ihr, was geschehen ist? Er ging ohne Bohrmaschine wieder raus. Er war überfordert. Hätten es eine Bohrmaschine gegeben, hätte er sie gekauft. Bitte? Ja, er war völlig überfordert, ja. Das, ja. Große Fülle macht das Filtern schwer bis unmöglich. Das ist wirklich ein Problem. Und damit kann man nicht mehr wirklich unterscheiden, wenn zu viel. Niemand hat die Zeit, jetzt all das zu studieren. Ich habe mir das dritten Punkt aufgeschrieben, Verlust von göttlicher Weisheit. Was heißt denn das? Nun, wir meinen manchmal, viel Information heißt viel Weisheit. Aber das hat überhaupt nichts zu tun. Viel Information, wir leben im Zeitalter der Information. Aber Weisheit ist ganz was anderes. Also im Informationszeitalter der weltweiten Vernetzung nimmt das Wissen sehr zu. Alles ist angefüllt mit Information. Wir sind daran, aus der Information eine Art Gegenstück zu göttlicher Weisheit zu machen. Weisheit heißt nämlich das Wissen, was man mit der Information tut, dass man zum richtigen Ziel kommt. Und das ist, wenn man viel Information hat, ist das unmöglich, weil die Informationsfülle einfach zu groß ist. Also die einfachen geistlichen Weisheiten und Wahrheiten der Heiligen Schrift werden durch große Wissensmengen und Informationen ersetzt, auch geistlich. Ich meine jetzt, wenn wir irgendwas suchen, wir haben ja ein Geist, wir wollen jetzt ein Bibelstudium machen oder irgend sowas, ja. Es wäre aber wichtiger, aus beschränktem möglichst viel Nutzen ziehen zu können und noch besser aus der unüberblickbaren Informationsflut das Wesentliche herauszufiltern und das nicht nur als Kopfwissen zu speichern, sondern zu verinnerlichen, sagt ein Autor über dieses Thema. Und ich muss sagen, der hat recht, Tremp heißt er, Der Weg in die digitale Gesellschaft heißt das Buch. Auch die Fähigkeit, viel Information zu finden, ist nicht Weisheit, sondern Weisheit, wie gesagt, hat mit praktischen Anwenden zu tun. Wie ich gestern schon gesagt habe, kopieren und einfügen heißt nicht lernen. In Esra 7, Vers 10 heißt es, Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, die Weisung des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Er hat Bibel studiert und das heißt, seine Persönlichkeit auf die Wahrheit ausgerichtet und dann sein Denken und sein Tun geändert. Das geschieht nicht durch Informationssammeln. Informationssammeln ist gut, wenn das überschaubar ist, die Information, und wenn man dann wirklich was damit anfangen kann. Aber das braucht schon eine riesengroße Vorbereitung, bevor man überhaupt an die Sache geht. Das heißt, man muss schon ein sehr, sehr, man muss sich schon sehr gut daran gewöhnt haben, solche Dinge zu tun. Man muss schon ein Fachmann sein auf diesem Gebiet. Und dann kann man sich Informationen sammeln, und zwar die Informationen, die man braucht. Ich sage ein Beispiel. Ich hatte ganz viel über die Psalmen gearbeitet und auch über die Gliederung der Psalmen und wollte eine Arbeit finden, wo jemand arbeitet und zeigt, wie die Psalmen aufgebaut sind und wie überhaupt die einzelnen Psalmen, auch über den Aufbau von einzelnen Psalmen. Dann habe ich mir gedacht, na, ich probiere es mal mit Googlen, aber ich gehe gleich ins Englische, weil ich weiß, im Deutschen ist immer viel weniger als im Englischen. Da habe ich eingegeben, Outline und Psalms, also die Psalme und Gliederung, diese zwei Wörter. Und tatsächlich, ich habe auch gebetet, Herr, hilf mir, dass ich irgendwas finde. Und tatsächlich habe ich was gefunden, weil ich wusste, was ich suche. Ich habe da das durchgecheckt und habe gedacht, das ist jetzt, das klingt interessant, habe dann das auch angeklickt und bin dann danach, und da habe ich gemerkt, ja, da das ist ja genau in die Richtung, wo ich suche. Und, aber ich weiß, ich habe ganz spezifisch gesucht. Das ist wie wenn ich in den Laden gehe und sage, ich brauche eine Bohrmaschine von Bosch oder von, ich weiß nicht von was, ja. Ich brauche eine Bohrmaschine, die das und das kann. Und ich habe mich schon gut mit Bohrmaschinen auseinandergesetzt, viel gelesen, was das wichtig ist. Dann gehe ich hin und suche da, aha, von Bosch haben sie nur noch 5, nicht 25. Und dann schaue ich mir, welche von diesen 5 brauche ich. Ja. Das heißt, dann kann ich gezielt genau das finden, was ich brauche. Aber da muss ich mich vorher befasst haben und muss ein Wissen haben schon vorher. Das haben aber die meisten Menschen nicht, die mit dem Internet umgehen. Oder vor allem die jugendlichen Leute, die ja gerade am meisten mit dem Internet umgehen, die haben das nicht. Ich sage nur, es ist eine ganz große Gefahr, dass man hier Wissen und Information und Weisheit verwechselt. Viertens, die Ablenkung von den eigentlichen Arbeiten, das habe ich schon gesagt. Du bekommst viele Antworten auf Fragen, die du nie gestellt hast, auf Gebieten, von denen du noch nie bisher etwas gehört hast, und du liest es, weil es alles interessant ist. Und verlierst Stunden an Zeit. Und dann, nach ein paar Stunden, kommst du darauf, Moment mal, was habe ich eigentlich gesucht? Und du merkst, das, was du am Anfang gesucht hast, bei dem bist du noch gar nicht angekommen. Du hast dich ablenken lassen. Mir ging es so, und ich weiß, ich rede von meiner Erfahrung. Ja. Genau so ging es mir. Durch Hyperlink unterbreche ich das lineare Suchen und Denken. Hyperlink heißt Abzweigungen. Ja? Und dann von dem Abzweigung wieder eine Abzweigung. Da wieder und wieder und wieder. Und da bin ich in einem Labyrinth drinnen. Fünftens, Zerstückelung der Wahrheit und Verlust von stabilen Werten. Da möchte ich jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. Verlust von stabilen Werten, es heißt, was heißt das? Das Internet ist eigentlich eine gibt mir einen Querschnitt durch das Denken der Welt überhaupt. Ja. Im Internet finde ich ja alles, und Gutes und Schlechtes. Und in der Welt ist es so, dass es da keine stabile Werte mehr gibt. Also die Welt heute denkt so, dass man sagt, jeder hat seine eigenen Werte. Es gibt keine absoluten, stabilen Werte, was wirklich gut ist und was schlecht ist und was richtig und falsch und so weiter. Dass man sagt, es ist für dich gut und für dich richtig und für dich, aber jedem das Seine. Ja? Das ist das Denken der Welt. Und genau das bekomme ich als Querschnitt im Internet auch. Das heißt, es wird mir suggeriert, es wird mir eingeimpft, dass die Welt sich ja verändert. Alles ist in Veränderung. Und das ist uns, glaube ich, sehr bewusst. Wir kaufen immer wieder neue Computer, das verändert sich ja alles. Und das Internet und die Homepage verändert sich und der Informationsaustausch verändert sich. Alles verändert sich und die ganze Gesellschaft spricht von Veränderung in der Gesellschaft. Das Streben nach immer neuen Informationen ist ein Zug des menschlichen Wesens. Das ist ja an und für sich nicht schlecht. Aber in der heutigen Zeit läuft die Entwicklung immer schneller. Wissen nimmt sehr stark zu und kann augenblicklich weltweit zugänglich gemacht werden. Ja, aber damit verlieren wir das Stabile, das Feste. Und der Christ, der weiß ja, es gibt absolute Wahrheit. Und das ist absolut, was Gott gesagt hat. Aber durch dieses Instrument werde ich auch ein bisschen angesteckt. Ja, es verändert sich halt alles. Du musst halt mit Veränderung leben. Ja, und die Moral, die verändert sich auch. Und die Kultur verändert sich auch. Alles verändert sich. Und gibt es eine christliche Kultur und eine nicht-christliche Kultur? Wie ist das eigentlich mit der Kultur? Gibt es eine absolute Kultur, wo Gott sagt, das wäre richtig und das wäre falsch? Viele denken heute schon so, wie das Internet uns das vorgibt und sagen, nein, jedem das Seine, jedem seine Kultur. Aber dass es einige Sachen gibt, die man zu tun hat und tun soll und pflegen soll, die absolut sind, die man nicht aufgeben soll, das ist vielen fremd. Kultur heißt ja Pflege. Was tut man, was pflegt man zu tun? Wie pflegt man sich zu Kleidung und zu kleiden und zu singen und zu zeichnen und Kunst zu betreiben und was auch immer. Ja? Und jetzt ist die Frage, gibt es hier richtig und falsch? In vielen Fragen gibt es sehr wohl richtig und falsch, und das wissen wir alle. Ja? Wenn Gott sagt, das ist gut und das geziemt sich und das ist schändlich und das darf man nicht, dann wissen wir, das sind absolute Wahrheiten. Und Christen müssen wieder darum ringen, aber durch das moderne Denken lässt man sich pluralistisch, beeinflussen, dass man auch so mehr pluralistisch denkt, das heißt jedem das Seine. Ja? Sechstens, Veränderung unseres Umgangs mit Menschen. Der Umgang wird in der digitalen Welt oberflächlich. Der ist oberflächlich. In der schriftlichen Kommunikation, früher habe ich noch geschrieben, ich wünsche dir Friede und Gnade oder Gottes Segen, was haben wir gestern gesagt? Ja, Friede und Gnade wünsche ich dir und alles Liebe und dein Geliebter oder Nichtgeliebter oder was weiß ich. Ja. Heute schreibt man LG. Punkt. Alles kürzer. Ja. SMS-Sprache. Ja. Durch die schnellen Mails spare ich viele Zeit. Aber ein sparsamer Aufwand bedeutet eine Abwertung des Produktes, zumindest was die innere Einstellung betrifft. Schnelles Senden führt zu schnellem Schreiben und zu schnellem Lesen und weniger Nachdenken. Wenn ich 20 Briefe pro Tag bekomme, kann ich doch nicht alle so gründlich lesen und dann noch nachdenken auch noch. Früher habe ich 2 Briefe oder einen Brief bekommen, ja, dann konnte ich nachdenken. Das ganze Leben wird ein Leben im Browser-Stil, auf gut Deutsch gesagt. Preisgabe unserer Persönlichkeit, also ich habe hier ein paar Unterpunkte, Oberflächlichkeit, Preisgabe unserer Persönlichkeit. Manche Leute chatten ja in dem virtuellen Raum und dann ist es so schön, man kann sich einiges leisten, man kann dem anderen was sagen, was man jemandem anderen von Angesicht zu Angesicht nicht sagen würde. Aber im virtuellen Raum, da heiße ich ja, habe ich ja einen anderen Namen, alias so und so. Und da kann ich mir einiges leisten, ja, zu sagen. Und ich gebe auch einiges von mir preis. Ich staune, was Leute von sich schreiben in irgendwelchen Chaträumen. Was die preisgeben von sich, sie würden das nie in einem Kreis sagen, von Leuten, sondern in so einer Runde. Aber im Internet sagen sie es. Erstaunlich. Ablegen von Verantwortlichkeit durch Anonymität, das war das eine, was ich vorher gerade gesagt habe, man kann sich alles Mögliche leisten, man ist ja anonym, man kann anonym bleiben. Und Aufgeben von kreativer Neigung und Tätigkeit. Das heißt, man wird weniger kreativ. Wieso? Ja, früher habe ich mir noch gedacht, was könnte ich für ein kreatives Gedicht meiner Geliebten schreiben oder vielleicht irgendwie eine Formulierung, die einzigartig ist und man hat den Liebesbrief geschrieben und hat darüber nachgedacht, wie man das macht. Heute kann man sich im Internet die kreativen Sachen alle runterladen und dann kann man die dann verteilen auf die verschiedenen Briefe, die man ihr schickt und jeden Tag ein verschiedenes kreatives Ding, das mir jemand anderer für mich kreiert hat und ich verwende das. Das ist alles ein Verlust von Wert und eigentlich sogar ein bisschen Heuchelei, oder? Erkalten der Liebe, das ist das, was ich jetzt auch, gehört auch dazu, oder? Es ist irgendwie, alles ist technisch. Technisch ist was anderes wie Beziehung. Technik ist nicht Beziehung, das wissen wir. Also ich sage nur, das sind Gefahren. Weiter, siebtens, Verlust von Kommunikationsfähigkeit und Sprachgefühl. Der digitale Eingeborene, das sind die, die mit den digitalen Medien aufwachsen, ja, der digitale Eingeborene spricht in SMS-Sprache und oft sogar im Leben auch noch. Ja. Und ich habe mal mit meiner Frau probiert, was könnte man für Wörter verwenden anstelle von cool? Und wir haben in kürzester Zeit 25 Wörter gehabt. Aber heute sagt man statt diesen 25 Wörtern einfach cool. Wie war's? Ha, es war cool. Ja, jetzt weiß ich mehr. Ihr seht das Problem. Kommen die Lehrer stöhnen, dass die Schüler heute nicht mehr sprechen können. Die deutsche Sprache verkümmert. Englisch können wir jetzt besser, ja, das lernen wir. Und wir ersetzen viele Begriffe durch englische Begriffe, aber wir verarmen gleichzeitig ganz stark an Sprache. Ich habe selber gestaunt, ich war ja in der Bibelübersetzung tätig, und dann habe ich selber gestaunt, was man für Wörter auf Deutsch überhaupt finden kann. Ich habe Buber gelesen und dann dachte ich, das kann nicht sein, das ist kein deutsches Wort. Dann habe ich im Lexikon nachgeschaut, ob das ein deutsches Wort ist. Tatsächlich, deutsches Wort, und ich habe es nicht gekannt. Und dann habe ich gemerkt, ich kenne nur einen ganz kleinen Teil der deutschen Sprache. Die deutsche Sprache verarmt immer mehr. Und das ist, aber was hat das zu tun mit uns Christen? Wieso ist das wichtig? Weil wir was vermitteln. Der Weg, wie wir Wahrheiten vermitteln, ist unsere Sprache. Und wenn ich die Sprache nicht gut beherrsche, kann ich eine Wahrheit nicht exakt und gut vermitteln. Wenn ich also arm bin an Sprache, wird die Wahrheit schlechter weitergegeben. Deshalb muss der Christ seine Sprache pflegen. Also Deutschunterricht ist wichtig. Grammatik ist wichtig, dass man einen Satz auch mit Hauptsatz und Nebensatz sagen kann. Nicht nur Hauptsätze. Das ist wichtig, zeugt von Bildung und hilft auch, einen Sachverhalt besser darzustellen. Ja. Das sind alles Entwicklungen, die uns schaden durch die modernen Mittel. Ich sage nicht, dass man das nicht aufhalten könnte. Man kann gegensteuern, aber man muss sich das bewusst machen. Achtens, der Verlust von Abhängigkeit von Gott. Früher habe ich an der Straße gestanden und habe gewartet, bis der mich endlich abholt, und der kam nicht und kam nicht. Ich hatte kein Telefon und es gab keine Telefonzelle. Dann, was habe ich gemacht? Ich habe gebetet. Herr, was ist los? Bitte hilf ihm. Und dann habe ich halt dann die Stunde gewartet und dann kam er nach einer Stunde endlich und hat mich abgeholt. Wunderbar. Aber ich habe gebetet. Heute gibt es das gar nicht mehr. Wenn ich irgendwo eine Viertelstunde warten muss, weil derjenige mich nicht abholt, dann wird angerufen dort. Ich sage, das ist nicht schlecht. An und für sich ist das ja schön, wir sind dankbar. Aber wir können uns heute alles leisten, nicht nur telefonieren, überall und zu jeder Zeit, sondern auch, wir können uns alle Informationen holen. Ich brauche Gott. Mir hat eine Schweizerin hat mir gesagt, hat uns gesagt, meine Frau und mir, da ging es um Thema Gott, und dann sagt sie, weißt du was, es ist schön, dass du Gott hast und so weiter, aber ich muss sagen, ich brauche ihn nicht. Ich brauche Gott nicht. Ich habe alles ohne Gott. Ja, bitteschön. Moderne Menschen. Heute wird das suggeriert, du kannst alles und du kriegst alles, und zwar jetzt. Das ist von CompuServe, das war früher mal irgend so eine Firma, Internet. Vor vielen Jahren habe ich das gesehen, das war so ein Plakat. Du kriegst alles, und zwar jetzt. Oder nein, ich will alles, und zwar jetzt. Und dann stand drunter CompuServe. Das ist das Hier- und Jetzt-Denken, das Instant-Denken. Also heute geht alles schnell. Fast Food, Bistro, hat man früher gesagt. Bistro ist ein französisches, nein, ist ein kommt, ist im Französischen, aber ist ein russisches Wort, und die Russisch können und uns wissen, was Bistro heißt. Also schnell. Alles muss schnell gehen. Ja? Und wir leben in dieser Instant-Gesellschaft. Und alles, wir sind nicht mehr abhängig von Gott und auf Gott zu warten. Neuntens, die Förderung von Fleischlichkeit und Fleischeslust und Augenlust, das wissen wir alle, kennen wir nur zu gut, dass wir gerade im Internet mit einem einzigen Klick können wir uns ganz, ganz böse versündigen und unsere Augenlust in einer falschen Weise freien Lauf lassen, der Fleischeslust. Das ist, die Welt hast du zu Füßen. Die Welt liegt dir zu Füßen, und zwar alles Böse von der Welt. Zehntens, Verführung zu schnellem Geld ausgeben, nun, das kennen wir ja auch zur Genüge, dass man gerade im Internet viel schneller Sachen einkauft. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich selber mache den Fehler. Ich gehe ins Geschäft und habe meine 100 Franken in der Tasche und denke, ah, nein, das kann ich nicht. Diese 100 Franken, die sind viel wert und das ist mir zu teuer. Ich kaufe das nicht und dann gehe ich wieder heim. Ja? Aber im Internet, da sehe ich die 100 Franken nicht. Da brauche ich nur klicken und die 100 Franken werden abgezogen vom Konto. Ich habe überhaupt nichts gemerkt, habe das schon gekauft. Ich habe es getan, ich weiß es. Und dann habe ich es bereut, aber zu spät. Ich habe im kleingedruckten Stand geschrieben, es gibt keine Möglichkeit, das nach so und so vielen Tagen und so weiter geht das nicht mehr. Kein Widerruf. Verlust von eigenständigem Denken und Filtern, das habe ich kurz schon erwähnt, wegen der großen Flut von Informationen ist das Filtern unmöglich und für das habe ich keine Zeit mehr. Ja. Ein Grund des Erfindens war ja, dass ich die Information schnell und viel und schnell Informationen bekomme. Und gerade das verhindert das Denken und das eigenständige Denken. Ja. Du kannst dir alle möglichen Meinungen holen und hast keine Zeit mehr, selber darüber nachzudenken. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist die Gefahr. Und leider läuft es wirklich so, aus Erfahrung. Ja. Alles das, was diese Punkte, die wir hier sehen, sind nicht zwingend, aber leider werden wir so schnell dazu verführt, dass es tatsächlich dann so verläuft. 12. Die lehrmäßige Verführung von Gläubigen. Zum Beispiel, jetzt erwähne ich gerade mal Bibel-TV. Was da für ein Stuss zusammengelehrt wird, das ist furchtbar. Ich sage nicht immer jeden Tag, aber es ist vor, was da alles kommt. Gewisse Vorträge im Netz oder von sonstigen Veröffentlichungen. Ich staune, was man da alles findet. Zweit-, Dritt-, Viertklassig. Wer wirklich was Gutes sucht, der muss vorher wissen, wo das Gute zu finden ist. Das kann man aber vorher nicht wissen, wenn man sich nicht vorher damit gründlich befasst hat und genau weiß, was man sucht. Ich weiß, auf welche Seite ich gehe und ich weiß, welchen Autor ich suche und ich weiß, diesen Autor, den kenne ich und ich weiß, normalerweise kommt da was Gutes bei diesem Autor und dann kann ich ganz gezielt suchen und kann mir das holen, was ich will. Aber ich kann nicht irgendwas. Und dann lese ich und zum Schluss sage ich, naja, viel war es nicht und habe meine Zeit vergeudet mit drittklassigen Beiträgen zur Bibel. Und das 13. Punkt ist Verlust von Schlaf. Wieso? Weil am Abend, dann wenn ich Zeit habe, oder? Sonst habe ich ja die Zeit nicht. Jetzt sind die Kinder im Bett, jetzt setze ich mich noch schnell vor dem Computer und hole mir noch schnell die E-Mails und mache alles noch schnell. Und dann sind die Stunden vergangen. Und diese Stunden fehlen mir am nächsten Morgen, weil ich nicht ausschlafen darf. Und das führt wiederum zu schlechteren Lebensqualität. Schlaf ist wichtig, aber dann muss man früh ins Bett. Hier ist der Kampf, oder? Bei uns. Einige Nachteile, also die uns überhaupt gekommen sind, hier ein paar Punkte. Nachteile durch die digitale Welt für unser geistliches Leben. Wir haben durch die digitale Welt eine große Konkurrenz zu der Zeit, die ich zum persönlichen Erforschen der Schrift verwende. Ich habe früher Stunden und Aberstunden gebraucht und verbraucht, um mir Gliederungen zu machen von Büchern. Ich habe dann gesammelt, ich habe dann in meiner Bibel, ich weiß nicht, wie viele Bibeln ich da unterstrichen habe und dann habe ich mir das Unterstrichene rausgeschrieben. Ich habe seitenweise das handschriftlich, da mir Sachen herausgeschrieben über irgendein Thema und das hat sich verfestigt durch Schreiben, durch Denken, durch Suchen. Das geht tief, geschieht ein echtes Lernen. Ja. Und diese heutige Technik nimmt mir diese Zeit weg, weil ich brauche die Zeit ja für die Technik. Ich brauche die Zeit für den Computer und für das Internet, wo ich das und jenes lese und das ist noch interessant und so weiter. Und dann habe ich nicht mehr Zeit, wirklich nachzudenken über Bibeltexte. Das Nachdenken geht so stark verloren, habe ich gemerkt, unter Christen. einfach mal weg von all diesen Ablenkungen und nur nachdenken über diesen Bibeltext. Die Zeit läuft so schnell heute, das ist alles schnelllebiger geworden. Dazu hat man heute die Zeit nicht. Konkurrenz zum langen persönlichen Gebet. Wenn ich weniger Zeit habe, dann kann ich auch nicht mehr so viel beten wie früher. Eine Stunde beten. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, hat der Herr Jesus gesagt. Eine Stunde nur. Das ist doch eine Schande, oder? Das ist eine große Konkurrenz geworden. Die Sklaven beschäftigen uns so stark. Wir haben ja nicht nur den Computersklaven, wir haben ja alle möglichen Sklaven, die wir bedienen müssen. Und die beschäftigen uns so viel, dass diese Zeit verloren geht. Konkurrenz zum wertvollen Nützen der Freizeit. Das ist ja gerade in der Freizeit, mache ich das ja alles. Und diese Freizeit wäre aber eigentlich gedacht für meine Kinder, für meine Familie und für andere Sachen, die wir sonst so gemeinsam gemacht haben. Und für die Nachbarn, für das Gespräch am Gartenzaun. Ja, der Nachbar, der ist gar nicht mehr im Gartenzaun, der sitzt vor seinem Computer. Aber das wäre so wichtige Gespräche. Konkurrenz zum Pflegen der Ehe. Bitte, vielleicht sollte man den Nachbarn eine E-Mail schicken. Vielleicht mit ihm mal so anfangen zu kommunizieren. Konkurrenz zum Pflegen der Ehebeziehung. Die Frauen stöhnen und die Frauen wissen oft Bescheid. Vor allem als die Computer aufkam, da waren die Frauen total frustriert. Was ist mit meinem Mann los? Heute, die moderne Frau, heute hat natürlich ihren Computer auch schon in der Küche stehen, damit sie alle Sachen schnell eingeben kann, oder das iPad, damit sie die Sachen und mit der Freundin chatten kann während dem Kochen. Aber versteht ihr, das ist jetzt sitzen, der Ehemann sitzt vorm Computer und die Frau sitzt vor dem iPad und erledigt ihre Sachen. Kommunikation geht verloren in der Familie, in der Ehe. Und die Ehen leiden sehr. Und natürlich auch die Beziehung zu den Kindern. Viele unnötige Ablenkungen, Unterbrechungen habe ich schon gesagt. Gewöhnung an sofortige Befriedigung habe ich schon gesagt. Und Vermehrung von Stress. Der Stress ist ein ganz große Krankheit geworden. Burnout, Depression. Es ist unvorstellbar. Unvorstellbar, das ist alles, hängt zusammen mit der schnelllebigen Zeit. Natürlich auch im Beruf, ist klar. Die Schule, ach, die Zeit läuft mir davon. Die Schule, wie ist das jetzt mit der Schule, mit den Kindern? Computer in der Schule, da kann ich nur verweisen auf dieses Buch. Also der hat mich überzeugt. Wer Lehrer ist und darüber nachdenkt, in der Schule oder die in der Schule Computer verwenden, der sollte mal dieses Buch lesen. Manfred Spitzer, die digitale Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Er hat da mehrere Kapitel drüber, wieso ein Computer in der Schule schädlich ist. Die Aneignung von wirklichem Wissen erfolgt nicht mittels Surfen, sondern durch die aktive Auseinandersetzung, durch das geistige Hin- und Herwalzen, immer wieder durch Kneten, in Frage stellen, analysieren, neu synthetisieren von Inhalten. Das ist etwas ganz anderes als einfach was surfen im Internet. Speicherung von Sachverhalten im Gehirn hängt von der Tiefe der Verarbeitung ab. Surfen und Skimmen sind oberflächliche Prozesse. Lernen vollzieht sich im Wesentlichen dann, wenn eine persönliche Beziehung zwischen Lehrer und Lernstoff vorhanden ist. Wenn die Eltern, und wenn man noch den sogar noch liebt, ja, dann ist es noch besser für das Lernen. Wenn der Schüler den Lehrer liebt, wenn die Eltern das Kind unterrichten zum Beispiel, dann ist ein Bezug da und eine große Motivation da. Lernen, also ich habe hier da die Punkte, aktive Auseinandersetzung ist das Entscheidende. Speicherung hängt von der Tiefe der Verarbeitung ab. Das heißt, wie speichert sich das Kind, dass man Vogel mit V schreibt? Das schreibt das mit der Hand, das wird das muss das richtig schreiben und immer wieder, der schreibt es 10-mal dieses Wort hintereinander, schreibt es auf. Heute machen das ja die gar nicht mehr. Wie kann man ein Blatt kopiert und da muss man irgendwas anstreichen und ankreuzen und so weiter. Aber gerade das ist aber so wichtig für das elementare Lernen. Persönliche Beziehung des Lernenden mit dem Lehrenden ist von größter Bedeutung. Heute ist der Lehrer der Coach und der Schüler nimmt sich die Arbeitsblätter, geht an den Platz, arbeitet. Wenn er fertig ist mit dem Arbeitsplatz, gibt er das eine ab, holt sich das nächste. Als Hausübung sucht er sich die nächsten 3 Arbeitsblätter. Und der Lehrer, der ist irgendwie so, der schaut nur, dass die alle irgendwie beschäftigt sind. Das ist keine Beziehung mehr da zwischen Lehrer und Schüler. Ich war selber Lehrer, ich kenne mich aus, ich weiß. Das ganze Lernsystem ist hier falsch. Das ist richtig. Der Lehrer hat, was da alles vorgegeben wird in manchen Klassen, da kann man nur staunen. Das geht nicht so. Lernen geschieht anders. Ich habe meine Kinder zum Teil selbst unterrichtet und da habe ich gesehen, wie viel Zeit man spart, wenn man die Kinder selbst unterrichtet. Das ist gewaltig. Das geht viel schneller. Und wenn die Kinder noch einigermaßen intelligent sind, dann geht das sowieso ganz im Blitz. Lernen heißt, ein Feuer zu entfachen, nicht Fässer zu befüllen. Wenn du ein Schiff bauen willst, ihr kennt den Spruch, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht die Leute zusammen und hole nicht das Arbeitsmaterial und alles Mögliche und sag, sie sollen jetzt arbeiten. Nein, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Und dann entsteht eine Beziehung und dann entsteht eine Sehnsucht, dann entsteht ein Wunsch. Ich wollte Griechisch lernen. Ich wollte um alles in der Welt Griechisch lernen. Da bin ich nach Basel gegangen an die Akademie und da bekam ich den besten Griechischlehrer, den ich kenne. Das war wirklich gewaltig. Und dort, ich habe ein bisschen Griechisch-Lektion gehabt und habe ich mein Neues Testament genommen und er hat gesagt, Johannes-Evangelium ist das Leichteste und dann habe ich Johannes-Evangelium einfach schon angefangen zu lesen. Nun, das war natürlich leicht, Johannes kannst du fast auswendig und da kannst du dir schon denken, welche Wörter, aber gleichzeitig kannst du dann die Sprache lernen. Und in kürzester Zeit, in 8 Monaten, habe ich 2 Sprachen gelernt, Hebräisch und Griechisch. Am Montag Griechisch, am Dienstag Hebräisch, in der Nacht habe ich einmal gemischt geträumt, Hebräisch und Griechisch Vokabel. Aber es war so, warum? Ich war total motiviert und ich liebte den Lehrer. Das ist beste Voraussetzung, etwas zu lernen. Ich will das erreichen. Und wenn das Kind motiviert wird, richtig, dann kann es Gewaltiges leisten. Hier noch etwas, wie gehen wir jetzt mit unseren Kindern um in der digitalen Welt, was machen wir, wie sollen wir jetzt, das ist ja jetzt für uns Eltern eine große Frage, wie gehen wir mit der digitalen Welt unserer Kinder um, wie helfen wir ihnen da zurechtzufinden? Also eines ist ganz sicher, dass wir selber ein Vorbild sein müssen. Wie oft sehen sie mich am Handy? Wenn der Papa ständig in die Tasche greift und das Handy anschaut, wieso soll das Kind das anders tun? Aber wir müssen hier ein Vorbild sein. Was ist, wenn das Handy läutet? Muss man dann jedes Mal abnehmen? Oder das Telefon läutet? Ich habe das gemacht. Was habe ich meinen Kindern beigebracht? Handy ist das Wichtigste von allem. Jede Arbeit wird unterbrochen, wenn Handy läutet. Das haben meine Kinder gelernt. Und jetzt machen sie es genauso. Hat erste Priorität im Leben, hat das Handy. Das dürfen wir nicht. Wir müssen den Kindern beibringen, wenn das wichtig ist, wird er wieder anrufen. Bitte? Die Feuerwehr, ich bin ja nicht die Feuerwehr. Wenn er nochmal anruft, später, dann hebe ich ab. Aber jetzt im Moment bin ich mit den Kindern, jetzt lesen wir die Geschichte und in 20 Minuten kann ich dann, und wenn er jetzt gerade am gleichen, gerade in 2 Minuten noch einmal angeläutet hat, dann lassen wir es noch läuten, weil in 10 Minuten geht das dann auch noch. Und sonst kann ich ja zurückrufen, das ist ja kein Problem heute. Digitales Fasten. Also ich rede jetzt von uns Eltern. Den Kindern zeigen, schau, wir können mal eine Woche ohne digitalen Sachen auskommen. Ich wollte meinen Computer mitnehmen in Urlaub nach Italien. Meine Frau hat gesagt, nein. Und es hat mir wehgetan. Aber ich hätte doch so viel noch zu arbeiten. Nein, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich liebe ja meine Frau. Ich mache es nicht. Und ich war so froh. Ich war heilfroh. Wir hatten einen Urlaub. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich gelesen habe. Meine Frau ist dann krank geworden und ich habe Zeit gehabt zum Bücherlesen. Ich habe ganzen Stoß Bücher mitgehabt. Ich ging spazieren, ich konnte beten, ich konnte Bücher lesen, ich konnte mit Leuten reden. Das war so ein schönes, erholsamer Urlaub ohne diese digitalen Geräte. Na, die Frau, die war nur 2 Tage krank und nachher haben wir es auch genossen miteinander. Konzentration einüben. Wir wollten uns auch gegenseitig Bücher vorlesen, dazu kam es nicht. Aber gut. Beim anderen Urlaub haben wir dann uns gegenseitig vorgelesen, war dann auch gut. Konzentration einüben mit den Kindern. Ich habe gemerkt, dass viele Kinder haben eine ganz geringe Konzentrationsspanne. Das ist dann, wenn man zum Beispiel mit den Kindern Mathematik, Hausübungen macht und so weiter. Und du merkst, nach einer Viertelstunde Mathematik ist der völlig am Ende. Was ist los? Das ist wegen dem Internetmedium, hat er keine richtige Konzentration mehr. Jetzt muss ich lernen, mit ihm Konzentration einüben. Und die Pädagogen wissen ja Bescheid, wie man das macht. Brettspiele gemeinsam zusammensetzen, sich vor und den Kind auf das Kind am Schoß und was vorlesen. Oder hin und her, du liest ein Stück und ich lese ein Stück. Das ist so wichtig. Sport und Bewegung ist ganz wichtig für die Konzentration. Fußballspielen ist wichtig für Konzentration. Brettspiele, Putzle und Gartenarbeit, das hilft zur Konzentration. Gerade Gartenarbeit, da muss er jetzt dieses Loch graben oder muss er diese Sachen einpflanzen und so weiter. Dann konzentriert er sich auf eine Sache, diese eine Sache. Oder Schachspielen miteinander. Das ist alles das normale Leben, was wir ja früher machten. Das müssen wir wieder entdecken. Monotasking lernen. Das heißt, immer wieder, wir machen nur eine Sache. Und wir schalten den Radio aus, während wir diese eine Sache machen. Weil wir wollen wirklich nur die eine Sache machen und nicht nebenbei noch Musik hören. Versteht ihr? Wichtig, wenn wir mit unseren Kindern über die digitale Welt sprechen wollen, dann geht das nicht mit so, fertig, wir schaffen das jetzt alles ab und du darfst nicht mehr und ich sag dir, das ist Schluss. So geht das nicht. Da fördere ich nur die Rebellion und werde null erreichen von dem, was ich will. Ich brauche eine Vertrauensbasis, Eltern, Kind. Und da muss man dem Kind, je nachdem wie alt es ist, muss man dem Kind sagen, schau, jetzt lernst du, was für dich wichtig ist und was für dich gut ist. Und es gibt manche Dinge, der sagt dir der Papa, die sind nicht gut für dich, auch wenn du sie jetzt noch nicht verstehst. Das ist ja klar, das machen wir bei anderen Dingen ja auch, ja. Sagt man, das ist giftig, das darfst du nicht essen. Da brauche ich nicht lange erklären. Später kann ich es erklären, warum es giftig ist. Aber jetzt wird es nicht gegessen, weil es giftig ist. Fertig. Und genauso ist es mit jungen Kindern. Du bekommst kein Handy, weil das ist für dich nicht gut, sage ich dem 7-jährigen Mädchen. Das ist überhaupt nicht nötig für dich. Und dann kann man dafür was anderes machen. Und später, wenn das Kind dann 11 oder 12 ist, kann es ja ein Handy haben, wo man nur ohne Bildschirm, ja, ein normales Handy, ja, kein Smartphone. Und wenn er dann 15 ist, dann lernt man ihm, wie man umgeht mit einem Smartphone. Ja. Aber ich habe Geschwister, ich habe jemanden gesehen, es war im Ausland, der hat seinem Kind ein iPad gegeben zum Englischlernen. Dachte ich, wie unweise, 7 Jahre altes Kind zum Englisch lernen ein iPad. Das Kind, natürlich lernt das Kind am iPad ein bisschen Englisch, aber was macht es hauptsächlich mit dem iPad? Natürlich, spielen und alles andere mögliche. Jetzt hat er das Kind daran gewöhnt, schon so jung an dieses Medium. Das wäre mit 15 noch früh genug gewesen, im iPad zu geben. Selber auf dem Laufenden bleiben. Schauen, was ist die Welt, was ist das für eine Welt, die meine Kinder so interessiert. Ich muss ein bisschen was wissen über die Entwicklung und warum dieses iPhone 6 so viel besser ist als das iPhone 5. Ja? Also gut, ich weiß es jetzt auch nicht, aber es wäre vielleicht gut, ich würde mich interessieren dafür. Ja? Und dann erklären, dass die eigentlich nur Geld machen wollen, aus dem iPhone 5 ein iPhone 6 zu machen. Es geht ja nur ums Geld. Ja? Sich für das digitale Leben der Jungen interessieren, der jungen Menschen. Ja? Das heißt also, was machen die, wenn sie jetzt da ins Internet gehen? Ich muss das kontrollieren. Der Jugendliche braucht Führung. Er ist völlig überfordert und die Verführung ist so groß. Das sagen ungläubige Leute genauso. Also Grenzen setzen und dabei immer sprechen miteinander, warum wir die Grenzen setzen. Je älter das Kind wird, muss man ihm erklären, warum. Und das Verständnis fördern. Ja. Kein digitales Medium im Kinderzimmer. Da habe ich ja keine Kontrolle. Im Wohnzimmer steht der Computer und da weiß ich, was er tut. Da halten wir uns auf. Oder in der Küche oder in dem Allzweckraum, wie das heute heißt. Dann haben wir den Computer und da kann er sich dran setzen und das Passwort, das weiß ich. Und da kann er nicht jederzeit dran. Und dann sage ich, gut, dann hast du jetzt eine halbe Stunde, machst die Sachen. Und dann habe ich Kontrolle, was los ist. Ja. Deshalb sind diese Smartphones mit Internetzugang unbegrenztes Internet, deshalb ist das so Gift für die Kinder. Weil sie überall mit jedem Mann Kontakt haben und alles Mögliche sich runterladen und Filme schauen. Eltern wissen alle Passwörter. Das muss man sich abmachen. Weißt du bekommst jetzt dein Smartphone, so und so alt ist er jetzt und jetzt ist er fähig, aber ich weiß das Passwort. Ich möchte wissen können, ich möchte rein können in dein Handy. Das ist nur weise. Internetseiten kontrollieren, Internetzeiten wollte ich eigentlich schreiben. Hier steht Seiten. Na, beides. Beides. Die Seiten und die Zeiten kontrollieren. Es gibt ja über Fritzbox, wer das kennt, kann man ja ganz genau eingeben, für welches digitale Medium, wie viel Zeit, zu welcher Zeit einschalten, zu welcher Zeit ausschalten. Das kann man alles steuern über die Fritzbox. Das ist eine große Hilfe. Warnsignale beachten. Kinder, denen alles langweilig ist. Alles ist langweilig. Kurze Konzentration haben. Sich aus dem Familienleben zurückziehen und wenig schlafen. Immer müde sind. Das ist Alarmzeichen. Da muss man eingreifen. Dass sie sich nicht zerstören. Facebook, also ich verbiete es gewissen Alter, ich kann das nicht den 20-Jährigen nicht verbieten, ist klar, aber ich verbiete es im gewissen Alter. Facebook ist ein, du stellst ein Foto hinein ins Facebook und die können mit diesem Foto machen, was sie wollen. Du hast es hineingestellt einmal und damit hast du es freigegeben für alle Welt. Die haben alle Rechte drauf. WhatsApp auch, jetzt wisst ihr es. Ich habe das nicht gewusst, das ist ja noch schlimmer. Was man da alles herumschickt an Fotos, das gehört wem? Google oder wem gehört das? Facebook. Facebook gehört das in WhatsApp, ebenfalls. Also ihr seht, da ist ja ein weises, also diese Leute für sich gesehen sind weise für ihren Profit. Ja? Ihr Ziel erreichen sie. Ja? Das ist Weisheit. Die sind weise. Wir sind töricht, dass wir da mitmachen. Wir sollten als Christen uns weise verhalten und sagen, nein, wir wollen doch nicht uns preisgeben. Und nicht nur uns preisgeben, dass hinterher dann Kontakte werden geschlossen mit allen möglichen. Ich weiß nicht, in irgendwelchen Ländern gibt es, glaube ich, für WhatsApp sogar eine Altersgrenze. Stimmt das? Ab 13 oder so? 16? 16 sogar. Jetzt schaut mal, wie viele unter 16 in WhatsApp sind. Warum ist denn die Altersgrenze? Weil die Leute wissen, es ist gefährlich. Soziale Fähigkeiten entwickeln. Freundschaften, also anstelle, wir müssen einen Ersatz bieten. Ja? Die Freundschaften, die Beziehungen, das fördern wir. Echte Normalbeziehungen, keine Digitalbeziehungen. Und zum Schluss noch ganz kurz der Digitalvertrag, wenn die Kinder ein gewisses Alter haben, ich bin gleich fertig, Digitalvertrag machen, sagen so und so viele Minuten oder Stunden oder was weiß ich, hast du jetzt pro Woche oder pro Tag und dann muss man das kontrollieren. Wir vertrauen natürlich den Kindern, aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, wie die Erfahrung zeigt, auch bei der Kindererziehung. Schutzprogramme installieren ist auch vielleicht eine Hilfe. Allerdings habe ich gemerkt, es gibt manche Sachen ins Handy. Ich bin da noch nicht drauf gekommen, aber vielleicht kann mir jemand helfen, dass man auch die Handy dass ich auch Schutzprogramme für die Handys, dass man das installieren kann. Ich bin da noch nicht dahinter. Also das wäre auch sehr gut, nicht nur im Computer. Oder vielleicht gibt es auch Schutzprogramme, die das ganze Haus schützen, die den Interneteingang schützen, dass gewisse Sachen gar nicht reinkommen. Man kann zum Beispiel eine Film- und YouTube-Sperre machen. Internetkontakte zu Fremden sind verboten und erklären, warum die so gefährlich sind. Dass die Fremden sich ja was ausrechnen dadurch. Also das bedeutet viel Gespräch mit dem Kind über diese Sachen. Und möge der Herr uns helfen dazu. Die Zeit ist um. Ich weiß, es sind ganz viele Fragen da, das können wir jetzt gar nicht alles behandeln. Aber vielleicht noch als Abschluss möchte ich doch noch etwas bringen aus diesem Buch von Manfred Spitzer, wenn ich es finde. Hier. Würden damit Kinder nicht zu weltfremden Wesen und Außenseitern gemacht werden, wenn sie da nicht voll drinnen sind? Manfred Spitzer, also nicht gläubig oder outet sich nicht als gläubig. Nein, es wurde untersucht, das genaue Gegenteil hat sich gezeigt. Man hat herausgefunden, dass die Kinder, die viel Filme schauen und Fernsehen, und dass die eher die Außenseiter sind, als die, die nicht das alles nutzen. Frage, ist es deshalb, weil ihnen die soziale Kompetenz fehlt? Ja, die soziale Kompetenz erwerben sie dadurch, dass sie mit anderen Kindern wirklich im echten Leben zusammen sind und nicht dadurch, dass sie vor der Mattscheibe anderen zusehen. Frage, muss man Kinder nicht fit machen für die Zukunft? Das schon, aber stellen Sie sich mal vor, wir haben mittlerweile flächendeckend das Auto, aber keinen Fahrunterricht in der Schule. Man muss doch das Kind vorbereiten zum Autofahren. Ja, aber dann, wenn es alt genug ist. Nicht mit 12. Das heißt, ich muss doch wissen, es gibt Altersgrenzen und das Kind ist ja gar nicht fähig für solche Dinge, deshalb kann ich noch warten. Und es lernt schnell genug, wie man umgeht mit einem Computer und mit diesen Dingen. Ist das Internet nicht eine großartige Möglichkeit für die Bildung unserer Kinder? Sie können doch unglaublich viel Wissen erfahren. Da sagt Spitzer, da bin ich eher skeptisch. Ich nutze das Internet als Wissenschaftler natürlich, ich weiß aber genau, was ich das Internet zu fragen habe. Und ich kann mir, wenn ich 90% weiß, die restlichen 10% noch schnell aus dem Internet holen. Das ist angenehm. Wenn ich nichts weiß, und Schüler zeichnen sich vor allem darin aus, dass sie erstmal von dem, was sie lernen sollen, nichts wissen. Wenn ich nichts weiß, nützt mir das Internet sehr wenig, weil ich da vor allem möglichen, völlig ungefilterten Schrott bekomme. Das sagt einer, der nicht von der Bibel herkommt. Das ist in der Welt sowieso, diesen Leuten, die nachdenken, ist das klar. Wenn ich ein gutes Buch ist als Lehrmittel dem Internet haushoch überlegen. Ja, und dann wurde er gefragt, wie handhaben Sie das mit Ihren Kindern mit Fernsehen? Interessant, was der da schreibt. Da habe ich gesagt, der Fernseher kommt weg. Natürlich ist das so, dass meine Kinder auch mal zu Freunden gehen, um Fernsehen zu schauen. Dann müssen sie aber freundlich klingeln bei den Freunden. Und was lernen Sie dadurch? Freundlich klingeln. Insofern glaube ich, dass wir tun etwas sehr Gutes. Gut, bei uns kommt hinzu, dass wir auch mit den Freunden sprechen und sagen, du weißt, unsere Kinder wollen nicht, wir wollen nicht, dass die Kinder Krimis schauen bei euch, oder? Ist klar. Also gibt es Alternativen? Ja. Wir sollen wissen, was wir kleinen Kindern antun, wenn wir sie ans Fernsehen und an den Computer gewöhnen. Es ist ein Irrglaube zu meinen, der Computer könnte den Nürnberger Trichter ersetzen. Wir müssen uns Alternativen überlegen, etwas anbieten, was interessanter ist. Und wir haben ja so viel Interessantes anzubieten. Die Kinder, die ohne das aufwachsen, sind glückliche Kinder. Gut, ich schließe damit. Möge der Herr uns helfen, mit diesem Medium richtig umzugehen und mit den Medien überhaupt. Stehen wir doch noch auf zum Gebet.